Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute mit Marc Raschke, Autor des Bestsellers Du hast die Wahl, Co-Host des Podcasts Zündholz und Mitgründer der PR-Agentur Blaulicht. Lieber Marc, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist, um ein bisschen mit mir über den Rechtsstaat zu plaudern.
Danke, ich bin schon sehr gespannt.
Mit dir, lieber Marc, teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und wir beide wollen heute so ein bisschen Denkanstöße sammeln, damit alle Lauscherinnen und Lauscher da draußen nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Und da würde ich gern mit einer ganz schlichten Frage einsteigen. Das Erste, was dir einfällt, wenn ich sage Rechtsstaat?
Es ist wenig schmeichelhaft, wenn ich jetzt sage bürokratisch und dysfunktional. Aber genau das ist tatsächlich das, was mich so wirklich im ersten Moment befällt. Im zweiten Moment bin ich natürlich brutalst froh, dass es so ist. Das ist ja auch fast eine Paradoxie, weil es ja schafft teilweise ein bisschen Spannung rauszunehmen aus dem ganzen Prozess. Wir sind eben dann doch ein bisschen sortierter unterwegs und nicht so in so Ad-hoc-Entscheidungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen vorbelastet. Ich habe früher als Journalist gearbeitet und da unter anderem Gerichtsberichterstattung gemacht. Und da habe ich schon diverse Urteile und Prozesse und so weiter beobachtet und war doch auch teilweise überrascht, wie da so das eine oder andere zustande gekommen ist, beziehungsweise wie dann so die Performance vor Gericht war. Also deshalb kann ich nicht so in Jubelschreie ausbrechen, aber ich finde schon, wie gesagt, es ist zäh, aber ich bin auch wiederum froh, dass es manchmal zäh ist.
Ich glaube, heute geht einiges ein bisschen schneller. Es wird digitaler auch, der Rechtsstaat. Und immerhin kannst du bei uns nicht einfach nach Amtsantritt einfach ein paar Dekrete unterschreiben. Ne? Das finde ich schon ziemlich nice.
Zum Beispiel, ja. Oder ich meine, umgekehrt hat natürlich auch der Rechtsstaat eben auch ganz großen Problemen zu tun, was mich auch immer wieder beschäftigt, das Thema Demografie. Auch da gehen jetzt viele in Rente. Auch da wurden viele Stellen nicht nachbesetzt. Entsprechend steigt da die Arbeit ins Unermessliche. Also ich kann schon verstehen, dass das inzwischen da auch an einigen Stellen knatscht und knirscht.
Marc, hast du einen Artikel im Grundgesetz, der dir der liebste ist, vielleicht gerade jetzt?
Also erstmal ist das ganze Grundgesetz mir sehr, sehr lieb. Wie gesagt, ich persönlich finde auch sehr, sehr beängstigend inzwischen, dass einige das Grundgesetz für eine inzwischen linksgrün versiffte Einrichtung halten oder da entsprechend auch glauben, man müsste da mal nachjustieren, weil einige Menschenrechte zum Beispiel, das müsste doch gar nicht mehr so sein. Also wenn ich so einen ganz besonderen rausheben dürfte, wäre sicherlich Artikel 5 Meinungsfreiheit, weil davon lebe ich auch irgendwie, ne, als Journalist sowieso. Habe ich ja früher gemacht und jetzt bin ich in der PR, aber ich bin natürlich auch als Influencer ja auf den sozialen Kanälen aktiv und bin da auch immer wieder froh, dass ich da meine Meinung sagen darf. Und dann natürlich da Artikel 1, die Würde des Menschen, was ja auch wiederum mit der Meinungsfreiheit in meinen Augen zusammenhängt, weil das hängt, also wenn ich mich ausdrücken darf, dann habe ich auch ja entsprechend die Würde, es als Mensch tun zu können. Und so glaube ich schon, dass das so meine beiden Liebsten sind, ja.
Ich glaube, es hängt im Wesentlichen alles immer wieder mit Artikel 1 Grundgesetz zusammen. Also alles andere ist ja dann letztlich Ausfluss von Artikel 1. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Meinungsfreiheit, den du ansprichst, sowohl für dich als auch für mich. Und es steht eben nicht gleich jemand vor der Tür und klingelt. Marc, kannst du dich an eine Situation erinnern in jüngster Zeit, in der du beruflich oder privat jetzt mal vom Influencer-Dasein vielleicht abgesehen, ganz konkret vom Rechtsstaat profitiert hast? Was war der letzte Moment, der dir jetzt so in den Kopf kommt?
Also wie gesagt, eigentlich kann ich es täglich sagen, als Influencer oder als Mensch in Deutschland, dass ich ihm meine Meinung sagen darf. Das ist, glaube ich, das Größte, muss man an der Stelle auch so sagen. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder den Leuten sagen, die sagen, wir sind hier in einer Diktatur. Ich glaube, die sollen mal für, weiß nicht, 2-3 Wochen mal in eine Diktatur fahren, wie das dann so ist. Wie du sagst, dann stehen sie plötzlich vor der Tür, weil du irgendwas gepostet hast. Deshalb kann ich das gar nicht so trennen, weil ich es auch teilweise Beruf und Privat da nicht so trennen kann. Ansonsten, klar, in dem Moment, wo jemand halt mich verunglimpft oder entsprechend das dann auch eine Geschmacklosigkeit überschreitet, die man dann auch wirklich rechtsstaatlich versorgen kann, da ist das schon gut, dass es sowas wie einen Rechtsstaat gibt, wo ich mich drauf berufen kann. Ja, also ich kann das jetzt schwer konkretisieren, weil dann würde man vielleicht zu viel verraten, aber es gibt solche Situationen.
Das klingt jetzt spannend, da wäre ich nachher.
Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wer so zuhört hier. Ja.
Ja, aber ich werde nachher nochmal konkret nachfragen, wenn wir wieder privat sind und keiner mehr zuhört. Ich bin ja so ein neugieriges Fuzzi. Rechtsstaat ist ja so ein großer, weiter Begriff und ich versuche den immer ein bisschen mit Leben zu füllen, weil ganz viel ist ja letztlich unter diesem Begriff Rechtsstaat zusammenzufassen. Und du sagtest es eben, du bist Influencer, du findest viel Gehör, du bespielst aber auch bestimmte Themen. Ist das Teil dessen, dass du dich gegenüber dem Rechtsstaat, der Demokratie in der Pflicht siehst? Oder was sind sonst die Aspekte, die Punkte, wo du sagst, ey, da sehe ich mich echt in der Pflicht und da möchte ich als Mensch, als Bürger selbst einen Beitrag leisten?
Absolut. Es gibt ja so ein schönes Buch, ich weiß nicht, ob das schon mal hier besprochen wurde, Jura Not Alone.
Ja,
ist ja sehr, sehr bekannt. Und da gibt es einen sehr schönen Satz, Recht ist geronnene Politik. Und das finde ich einfach einen schönen Satz, weil es zeigt halt auch, dass Recht sich an vielen Punkten auch verändern kann natürlich, wenn die Politik sich verändert. Und deshalb ist, sag ich mal, unser Einfluss auf die Politik immer auch indirekt ein Einfluss aufs Recht. Und das kann eigentlich nur in unserer aller Aufgabe sein, sich da entsprechend zu engagieren. Ich bin da auch nicht so der klassische Engagierte. Ja. Also ich war jetzt nie von Anfang an schon in irgendwelchen Parteien oder sonst was, bin ich bis heute übrigens nicht. Ich habe auch jetzt nicht irgendwie mich da als Schülersprecher schon in der Schule besonders hervorgetan. Aber ich merke natürlich zunehmend, was jetzt gerade in unserem Land passiert, das geht in die falsche Richtung, beziehungsweise wir müssen einfach da jetzt viel, viel schneller auch in so eine Alarmbereitschaft kommen. Da sind wir einfach noch viel zu träge. Und diesen Alarm, also den einzuüben mit den Leuten, dass die auch verstehen, dass das jetzt gerade wirklich auf der Kippe steht und das ist auch kein Alarmismus im Sinne von der übertreibt, sondern wir wissen, wie schnell sowas kippen kann. Wir müssen nur nach Amerika gerade gucken. Ne? Da wird jetzt drüber diskutiert, ob man Menschen mit geringerem IQ sterilisieren kann und so weiter. Also das sind alles Dinge, wo ich mich frage, das hätte ich mir vor 5 bis 10 Jahren noch nicht für möglich gehalten, dass wir darüber inzwischen diskutieren. So wie wir auch vor einem Jahr noch völlig entgeistert auf die Straße gegangen sind, als Menschen sagten, sie haben auf einer Konferenz in Potsdam über Remigration gesprochen und alle noch so ein bisschen tuscheln und ach, haben sie nicht. Inzwischen steht es im Parteiprogramm. Inzwischen wird es auch von der CDU zum Beispiel quasi 1:1 übernommen, wenn auch nicht mit dem Vokabular. Und da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wo wir da in 2, 3, 4 Jahren sind, wenn das in dem Tempo so weitergeht. Und ich befürchte einfach, wenn wir da jetzt nicht schnell genug uns mal auch ja kundig machen und auch entsprechend in eine gewisse Agilität kommen bei dem Thema, dann wird uns das überrollen.
Ja, und ich finde es ein gutes Beispiel zu sehen, wie schnell es geht. Du hast es angesprochen, USA. Es ist jetzt gerade eine Woche her, da stand Vans schön in München und hat sich eingemischt in unsere Politik. Mal abgesehen davon, dass der sowieso ganz viel von sich gibt, wo sich mir als Anwältin einfach alles aufstellt. Man hat ja vielleicht auch das eine oder andere in den sozialen Medien gesehen. Und da sieht man ja, mit welchem rasanten Tempo Dinge umbenannt werden, Journalisten ausquartiert werden. Und jetzt stand Vance da und möchte uns ja nahelegen, mit welcher Partei wir idealerweise besser zusammenarbeiten sollen. Finde ich ein Wahnsinnstempo. Da kommst du ja kaum noch hinterher. Und auch wenn man interessiert ist, politisch, rechtsstaatlich und nur versucht, Schritt zu halten mit den Infos, die dauernd auf dich einprasseln. An jeder Ecke ist dauernd wieder irgendwas Neues los. Also es geht momentan alles wahnsinnig schnell. Es passiert sehr viel und gemessen daran, dass so viel passiert, gibt es vielleicht trotzdem ein rechtsstaatliches Thema, das dich momentan ganz besonders umtreibt. Also ich habe hier gerade ganz nett geplaudert mit Vito von JBO. Und der hat gesagt, ja, dich treffen 20 Speere, was sollst du denn jetzt sagen, welcher davon am meisten wehtut? Das fand ich irgendwie ganz putzig. Aber vielleicht gibt es ja doch einen Speer, der dich besonders zwickt.
Also das mit den Speeren, das spüre ich, das fühle ich genauso. Aber klar, das AfD-Verbotsverfahren ist sicherlich somit das Wichtigste, was wir gerade tun müssen. Ich kann auch offen gesagt nicht verstehen, was da für ein Eiertanz drum gemacht wird, weil ich meine, dafür wurde so ein Parteiverbotsverfahren in die Verfassung geschrieben. Also wir können es nutzen. Ich persönlich weiß nicht, warum wir es nicht nutzen, weil die Partei ist inzwischen so groß und so gefährlich, dass man sie anwenden kann. Es gibt auch genug Leute, die da inzwischen sagen, das hätte sogar eine Chance. Und selbst wenn es erstmal keine Chance hat, hat es doch zumindest 2, 3 Jahre eine disziplinierende Funktion, weil ab dem Zeitpunkt, wo das eröffnet wird quasi oder das geprüft wird, ist ja dann entsprechend auch die Partei unter besonderer Beobachtung. Und dann heißt es immer, ja, aber die ist ja demokratisch gewählt. Ja gut, die NSDAP war auch demokratisch gewählt, ne, und hat dann die Demokratie abgeschafft, und zwar in einer, auch in einem atemberaubenden Tempo. Das finde ich deshalb schon wichtig. Und auch die Argumentation, ja, aber dann sind die ja trotzdem nicht alle wieder für die anderen Parteien zu haben. Nö, das vielleicht nicht, aber erstmal haben wir diese Gefahr gebannt. Denn wenn wir das jetzt so weitermachen, und meine Befürchtung ist ja, dass wenn die CDU jetzt an die Macht kommt, werden wir dieses AfD-Verbotsverfahren nicht mehr haben, weil die CDU ja glaubt, sie könne die AfD mit Inhalten stellen, wo ich mich auch mal frage, ihr habt doch im Prinzip fast die gleichen, also ähnliche Inhalte, zumindest die größte Deckung im Vergleich zu anderen Parteien. Wie soll denn das klappen, wenn ihr quasi mit den eigenen Inhalten dann eine Partei stellen wollt? Aber wie gesagt, deshalb bin ich auch ein bisschen in Sorge inzwischen, was die CDU angeht, dieses 5-Punkte-Programm, was sie da vorgelegt haben. Also das hat ja Heribert Prantl in der SZ sehr schön dargestellt, wie das denn jetzt genau konkret klappen soll dann. Also 200.000 Menschen, die man dann jetzt quasi zur Ausreise zwingen muss. So ist das ja, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ne, wenn man das mal umsetzt, was Herr Merz da vorhat. Wie soll denn das klappen? Also 200.000 Gefängnisse haben wir jetzt nicht frei, also Plätze. Werden dann jetzt wieder Lager gebaut? Ja, oder hat er ja auch schon gesagt, Kasernen und Containerdörfer. Wie wird das organisatorisch laufen? Wir sagen immer, die Kommunen sind angeblich überfordert, wenn es darum geht, Integration zu leisten. Aber bei solchen Dingen sind sie dann nicht überfordert. Ja, also völlig hanebüchen. Und da merkt man dann auch so, es wird inzwischen nur noch in die politische Debatte reinposaunt und es gibt eigentlich gar keine Zeit mehr, das mal zu reflektieren, was das denn heißt, und dann auch zu sagen, es ist totaler Quatsch. Ja, und es ist vor allem auch nicht die Lösung dessen, was wir brauchen am Problem. Also das macht mir tatsächlich gerade Sorgen, dass eine Partei wie die CDU dann auch noch reinfällt auf die AfD. Deshalb brauchst du ein AfD-Verbotsverfahren, und vielleicht kommt dann auch die CDU mal wieder zur Besinnung.
Finde ich spannend, wie du das jetzt gerade begründet hast, deine Befürwortung des AfD-Verbotsverfahrens. Die liegt ziemlich genau auf einer Linie mit dem, was Chan Yo-Yun sagt. Er sagt, ich habe mit ihm auch eine Podcast-Episode dazu aufgenommen, heißt Verbotsverfahren Erfolg garantiert. Und da haben wir dann erklärt, wie er zu dieser Aussage kommt. Und er sagt, ja, selbst wenn das Verbotsverfahren verloren ginge am Ende, wäre die wahrscheinliche Ursache dafür, dass es eben keinen Erfolg hat, dass die AfD sich wieder demokratisiert, weil sie eben dann konkret unter Beobachtung ist. Und das ist ja die Besonderheit im Verbotsverfahren. Du kannst ja bis zum Ende dich distanzieren. Du könntest dich von Weidel distanzieren, von Höcke distanzieren, von gewissen Aussagen. Und Chan Yo hat mich damit auch voll überzeugt. Das wäre ja auch ein Erfolg. Das wäre ja so oder so ein Erfolg. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Warten ja alle immer noch auf das Gutachten des Verfassungsschutzes. Jetzt gibt es immerhin das alte aus 21 von Netzpolitik.org, das ja auch schon zu dem Ergebnis kommt, in weiten Teilen rechtsextrem. Das finde ich so erschütternd, weil das ist auf Stand 21. Und all das, was jetzt die Massen auf die Straßen getrieben hat, das gab es damals noch gar nicht. Ne? Und ich sage das immer gerne, ja, 21 mit der Conclusio dieses Gutachtens, da war Hitler noch kein Kommunist.
Also, zum Beispiel, ja. Also ich tue mich auch mal ein bisschen schwer, wenn man immer sagt, ja, die sind in Teilen rechtsextrem. Also wenn man so Parteien sich anguckt, beziehungsweise auch so Organisationen, ne, von der Bundesebene bis runter in die Lokale. Parteien funktionieren ja so, dass sie aus dem Lokalen über das Regionale hin dann, also Stichwort Ochsentour, ne, in die Bundesebene dann hinein Leute bringen. Und ich frage mich mal, wie man das immer so, also es ist für mich so sehr theoretisch, wie man das trennt, ja, dass man sagt, also da gibt es jetzt Landesverbände, die sind gesichert rechtsextrem, andere noch nicht. Und die Bundesebene kann man ja auch nicht sagen, ja doch, die Bundesebene rekrutiert doch aus den Landesverbänden. Und wie kann man denn da noch, also das ist so ein bisschen, das erinnert mich dann wieder an H.P. Kerkeling, der gesagt hat, ne, das ist im Prinzip Kloakenwasser.
Kloakenwasser, ja.
Genau, ne? Und ich denke mir dann auch mal so, also selbst wenn du, und es gibt ja einige, die sagen, ja, es gibt doch auch Vernünftige in der AfD, ne? Es gibt doch, mit denen kann man doch zusammenarbeiten. Dann frage ich mich erstens, wer soll das denn jetzt bestimmen, wer der Vernünftige ist, etwa die AfD
selbst? Wer ist diese Person?
Genau, und wer ist diese Person? Und dann muss man aber auch immer wieder sagen, Leute, wenn, und um das Beispiel mit Kloakenwasser wäre zu sagen, wenn ich ein Glas Frischwasser habe, salopp gesagt die Vernünftigen, und da einen Haufen Scheiße reinpacke, ja, dann habe ich aber ab dem Zeitpunkt das ganze Glas ungenießbar gemacht. Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, ich trinke jetzt da so dran vorbei, dass ich nur das Frischwasser erwische. Also diese Grundidee, dass man sagt, wir haben da die Möglichkeit, mit Vernünftigen zusammenzureden. Wenn du Mitglied der AfD bist, hast du dich quasi verpflichtet, all dessen, was da auf oberster Ebene besprochen wird, auch mitzutragen. Und dann bist du am Fliegenfänger. Punkt.
so ist das. Und letztlich wäre es ja Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts zu prüfen, ist ein Parteiverbot angezeigt oder nicht. Und da würde sich ja dann eben auch die Frage der Zurechnung stellen. Und das ist ja das Spannende. Und es geht ja so weit, dass du sogar Verhaltensweisen, Äußerungen von Anhängern zurechnen kannst, wenn sich die Partei davon nicht distanziert. Also es ist rechtlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Und mal schauen, wie es weitergeht. Die Anträge liegen ja noch in den Ausschüssen. Ich hatte gehofft, da tut sich noch was im Februar. Bisher kam da nichts mehr bei rum. Auch nicht nach dem Gutachten, das Netzpolitik geleakt hat. Ja, wir müssen abwarten, wie es weitergeht. Marc, von deinen Sorgen abgesehen, gibt ein rechtsstaatliches Thema aktuell, für das du dir viel mehr Aufmerksamkeit wünschen würdest? Wenn ich persönlich jetzt so auf den Wahlkampf zurückgucke, es haben in meiner Wahrnehmung, oder ich habe es verpasst, sehr wenige Themen eine Rolle gespielt. Gibt's irgendwas, wo du sagst, ey, da müssten wir aber auch ran, das müssen wir auch verbessern? Da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit.
Könnte ich jetzt deinen Podcast hier auf 6 Stunden raufrechnen, weil es ist so viel, was da gerade im Umbruch ist. Und ich sage nur mal 2 Megathemen, Demografie und Klimaschutz. Ja, also das ganze Klimathema, die Klimaklage wäre ein Thema, was wir speziell behandeln könnten. Aber ich finde halt auch, das ganze Thema Demografie wird überhaupt nicht als wirklich prägendes Thema überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, das wird ja alles in sämtliche Bereiche unseres Lebens wirken. Und da ist zum Beispiel auch Migration beziehungsweise Integration oder ich habe jetzt den neueren Begriff gehört, Partizipation. Also wie kriegen wir es hin, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, hier partizipieren können, Anteil nehmen können.
Oh, das gefällt mir viel besser als Integration.
Deshalb, ich habe da nämlich auch so gedacht, so wow, das ist ein richtig toller Begriff dafür, weil Integration klingt immer so passiv. Ja, da werden jetzt Leute, die kommen da jetzt und wir müssen irgendwie was tun. Es geht ja um ein Miteinander. Und wenn man das hinkriegen würde, dann hätten wir auch das große Thema Demografie gelöst nicht, aber zumindest abgeschwächt in der Wuchtigkeit und die sag mal rechtsstaatlichen Prozesse, die damit einhergehen, die würde ich mir wünschen, dass wir die mehr in den Mittelpunkt setzen, weil dann könnten wir auch dieses große Monster Demografie auch irgendwie beherrschen. Denn machen wir uns nichts vor, da müssen wir gar nicht irgendwie parteiideologisch denken. Das, was da in den nächsten Jahren vor uns liegt, knapp 500.000 Menschen gehen mehr in Rente, als dass sie nachrücken in den Arbeitsmarkt, das wird uns an vielen Momenten des Lebens echt zerfetzen. Wir werden keine Pflegeplätze mehr haben für unsere Eltern und Großeltern. Wir werden keine Lehrer mehr haben, die dann entsprechend Ganztagsbetreuung machen und. Und wie wollen wir denn dann übrigens das große Thema mehr arbeiten und mehr leisten dann bringen? Ja, ist doch völliger Quatsch. Also wer das
behauptet, Leute müssen wieder Lust auf Arbeit haben.
Genau. Und mal ganz ehrlich, und da auch wieder an die Spezialisten der CDU. Liebe Leute, kennt ihr den Unterschied zwischen Arbeit und Produktivität? Muss man mal fragen, ne? Weil scheint nicht ganz so klar zu sein. Nur weil ich mehr arbeite, bin ich nicht automatisch produktiver. Und es gibt sogar Möglichkeiten, weniger zu arbeiten und noch produktiver zu sein und damit noch mehr auf die Wirtschaft einzuzahlen. Aber wäre jetzt auch wieder so ein Exkurs. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Demografie, mein Herzensthema, wäre sicherlich viel, viel nötiger anzugehen und damit auch ein konstruktiver Umgang mit Migration bzw. Partizipation.
Ich finde es wenig überraschend, dass, also Demografie wurde bisher in diesem Format noch nicht so oft angesprochen, sehr, sehr oft in der Tat Klimaschutz. Und was ich so spannend finde, ist, dass meine Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen kommen. Die unterschiedlichsten Parteien unterstützen. Parteien an sich waren hier eigentlich auch nie ein Thema, aber ganz unterschiedliche Auffassungen haben, in ganz unterschiedlichen Settings leben. Und egal, wer hier saß, fast jeder hat das Thema Klima genannt. Und wir kamen in den Gesprächen auch drauf, ja, guck mal, witzig, da ist irgendwie jeder dafür. Das war in der Politik auch mal so. Es gab mal einen parteiübergreifenden breiten Konsens, das ist schon ein bisschen her, den gab es aber. Und das ist was, das mir sehr stark aufgefallen ist, dass das thematisch einfach in den Hintergrund gerückt ist, obwohl es eigentlich sich mal alle Parteien auf die Fahnen geschrieben hatten.
Absolut. Also daran sieht man auch, wie sich so Agenda-Setting auch verändern kann, beziehungsweise wie dann auch mediale Berichterstattung und auch eben so ein Spin-Doktortum im Hintergrund dann auch wirken kann. Aber ich finde, also Klimaschutz ist das eine, aber das, was wir eben an gesellschaftlichem Klima jetzt an Veränderungen haben, eben die Demografie, die wurde bislang noch gar nicht thematisiert, in keinster Weise. Ja? Und sie wird, wie gesagt, alleine das Thema Pflege. In den nächsten 5 Jahren wird alleine in Nordrhein-Westfalen wird jede dritte Pflegekraft in Rente gehen. So. was machen wir? Wir haben dann in Krankenhäusern ein Problem, wir haben in Altenheimen ein Problem und dann haben wir alle ein Problem, weil wir dann für unsere Eltern und Großeltern keine Pflegeplätze mehr kriegen oder wir selbst auch nicht mehr zu einem Arzt gehen können, weil der nämlich auch seine Praxis zugemacht hat und keinen Nachfolger findet. Ja, also daraus entstehen plötzlich ganz, ganz viele Gerechtigkeitsdebatten und auch ne, Umverteilung. Wie machen wir es denn dann? Ja, also was können wir denn da noch geben, gewährleisten, dass er entsprechend versorgt wird und so weiter. Also Rattenschwanz an Themen. Und ich glaube, dieses Thema ist so übermächtig, dass sich da keiner ran mag.
Das mag gut sein. Wobei Demografie wurde thematisiert, allerdings nicht in der Politik. Ich habe gerade einen ganzen Ausschnitt wieder gesehen aus einer Talkshow. Da hat das jemand, der sich mit dem Thema Pflegefachkräfte beschäftigt, der hat das angesprochen. Du wirst es wahrscheinlich auch gesehen haben. In dem Fall, er war da, Frau Weidel war da. Sie hatte nicht wirklich Antworten darauf, außer, dass die AfD ja für Einwanderung von Fachkräften steht.
Mhm.
Das hat mir gesagt, ich habe offensichtlich ganz viel ganz falsch verstanden. Aber wahrscheinlich mein Fehler. Aber ich glaube, du hast da einen Punkt, das ist definitiv ein Thema, das wichtig ist und dem man sich stellen muss, weil es bleibt uns nicht erspart. Mir nicht, dir nicht, den anderen auch nicht.
Ja, und ich meine, ich zitiere ungern Jens Spahn, weil ich ihn wirklich für einen der unfähigsten Politiker halte, aber er hat zumindest diesen Satz gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Und ich glaube, das, was da an Demografieproblemen jetzt so mindestens die nächsten 10, 15 Jahre vor uns liegt, da werden wir uns auch viel verzeihen müssen, weil wir an vielen Stellen einfach geduldiger werden müssen. Wir werden nicht mehr so schnell Handwerker kriegen. Wir werden auch, was Bürokratie angeht, weil wir ja leider auch verpennt haben, sie zu digitalisieren, werden wir auch noch zögerlicher Prozesse umsetzen können und so weiter und so fort. Also das wird wirklich ein spannendes Thema. Vor allem, wer moderiert das? Ja, also wer schafft es, dass wir alle da noch einigermaßen friedlich miteinander umgehen? Auch wenn dann plötzlich es ziemlich chaotisch wegbricht und wir dann Versorgungssituationen nicht mehr leisten können und so weiter. Und dann plötzlich ein Gefühl entsteht, dass man ja vernachlässigt wird oder dass man zurückfällt und so weiter.
Was da wahrscheinlich deeskalierend wirken könnte, stammt auch nicht von mir, aber das haben schon mehrere vorgeschlagen. Lass mal das Internet abschalten. Zumindest die sozialen Medien. Ich weiß nicht,
ob das jetzt... Die schalten sich ja, glaube ich, bald selbst ab.
Ja, man wird sehen. Also momentan sehe ich da noch nicht die große Abwanderung, höchstens von einer Plattform zur anderen. Und ich denke, es wird sich alles ein bisschen ein Trend in Richtung Fediverse entwickeln. Ein bisschen weg, weil wir jetzt, egal wo du hinguckst, ich meine, auf X kannst du, Entschuldigung, ich sage immer gern Twitter, aus Prinzip, Elon Land, da kannst du eigentlich ja sowieso nicht mehr sinnvoll dich äußern oder debattieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich es jetzt mit Instagram entwickelt. Meta ist ja auch ganz schwierig mit den Faktenchecks. Also denke ich, langfristig wird sich vielleicht vieles in Richtung Fediverse bewegen. Es ist halt nicht so schön, es ist nicht so sexy, es ist nicht so fancy, alles ein bisschen umständlich. Ich muss da jetzt auch erst wieder gucken, wie funktioniert das. Und ich bin ehrlich, das finde ich wahnsinnig anstrengend und nervig. Ich bin so froh, wenn eine Plattform, weißt du, wie sie läuft. Es hilft aber nichts, muss man wohl machen. Müssen wir jetzt durch.
Ja, beziehungsweise ich habe jetzt gehört, dass die Betreiber dieser großen Plattform jetzt ja auch zunehmend auf KI setzen. Also klar, optimieren ist das eine, aber es sollen jetzt auch zunehmend auch KI, künstliche Intelligenzen in die Kommunikation eingreifen. Also sprich, eventuell dann haben wir bald den Zustand, wo dann sich gegenseitig die KIs dann da posten und kommentieren. Und dann wirst du zunehmend nur noch Zuschauer sein. Ich erinnere mich auch an einen Artikel, ich glaube, es war in der Zeit, der tatsächlich vom Ende von Social Media dann sprach, wo dann eben auch gesagt wurde, also die Grundidee von Social Media, dass sich Menschen, sag ich mal, basisdemokratisch austauschen und darüber auch was Konstruktives entwickeln und so weiter, das ist ja eh passé. Wir haben ja eigentlich jetzt ein Social Media, wie es eine Art RTL 2 ist. Wir haben also nur noch wenige Content Creator, die wirklich zunehmend abstruser ihren Content createn, weil sie halt immer mehr Reichweite, immer mehr Algorithmus brauchen und der muss immer wieder mit neuen Dingen und neuen Schockern und so weiter gefüttert werden. Und wo ist dann irgendwann Ende? Ne? Also gibt es da nicht auch irgendwann den Punkt, wo es A nicht mehr weitergeht, weil du dir schon sämtliche Münder zugenäht hast und irgendwie Chilischoten gegessen hast, die, also diese ganzen Gaga-Beiträge.
Was guckst du denn da?
Das, entschuldige, das ist beruflich, muss ich mir das ab und zu, also jetzt nicht selber angucken, aber ich muss wissen, dass es stattfindet.
Ich wollte gerade sagen, also ja, bei mir, ja. Sowas wird mir gar nicht in den Feed gespült. Es ist eine abstruse Mischung aus Politik und Hundewelpen und rechtlichen Themen natürlich bei mir. Und ganz ehrlich, ich wäre nicht böse drum, so richtig lang einfach nichts auf Social Media. Ich glaube, es wäre ganz erfrischend. Vielleicht würden Menschen wieder ein bisschen mehr miteinander sprechen, weil ich glaube auch, dass dieses schnelle Kommentieren dazu beiträgt, dass Sprache vernachlässigt wird. Habe ich ganz, ganz tolles Gespräch geführt mit Badia Razavi, der auch gesagt hat, lass mal in der Sprache wieder abrüsten. Und ich glaube, die sozialen Medien sind da mit ursächlich, weil du eben hinter deinem blöden Profilbild mit deinem abgekürzten Fantasienamen ganz schnell mal irgendwas reingehackt hast, was du nie trauen würdest, face-to-face zu sagen. Also, wenn irgendwann die sozialen Medien kollabieren, ich weine nicht hinterher. Abgesehen davon, dass sie natürlich für mich auch ein Stück weit Segen sind, weil ich da viele Menschen treffe, mich mit vielen, vielen Menschen vernetzen kann, die ich sonst nie getroffen hätte. Wir beide würden heute sonst auch nicht hier sitzen. Also vielleicht ist es nicht nur Fluch, sondern auch Segen. Aber man kann ja mal drüber nachdenken, ob man nicht das, was man konsumiert, sorgfältiger auswählt und auch ein bisschen sorgfältiger wieder sich äußert. Das ist ein ganz guter Denkanstoß. Wobei eigentlich Denkanstoß ja deine Aufgabe heute ist. Ich bin ja nur die Tussi, die die Fragen stellt.
Du machst so ein Nebenreferat hier auf. Also schön, ja. Und ich kann es ja alles bestätigen. Nein, Quatsch. Ich kann es ja absolut bestätigen, was du sagst. Und dass man da auch ein bisschen umsichtiger wird und so weiter. Ich sehe halt nur die Gefahr, dass wir ja in Teilen gar nicht mehr Herr dieser Entwicklung sind. Also, ne, ob wir jetzt nun umsichtiger mit unseren Worten werden oder nicht, das ist eine Arbeit, die du mit dir selbst ausmachen musst, aber der Algorithmus funktioniert ja nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn du dann gleichzeitig aber wieder willst, dass du eben als Influencer dann doch eine gewisse Reichweite hast, musst du ja auch ein bisschen nach deren Spielregeln spielen. Ne? Und das ist so ein bisschen immer die Krux.
Das ist wie mit, ja. Ich meine, wenn sich alle dran halten würden, wäre es natürlich einfach, aber das tun dann eben nicht alle.
Genau.
Also es bleibt dabei, es bleibt gleichzeitig gut und schlecht, ist da, ist nicht da. Schrödingers Social Media.
Genau. Ja, bis hin zu der Frage allerdings, ist es denn gleichberechtigt schön und schlecht? Ne? Also, und da glaube ich, haben wir inzwischen den Punkt erreicht, wo wir mehr schlecht als schön haben. Abgesehen davon, dass es viele Geschäftsmodelle inzwischen gibt, die ohne Internet nicht funktionieren würden, keine Frage, und da hängen auch viele Arbeitsplätze dran, alles richtig. Aber was wir uns da an Müll ins Hirn schaufeln jeden Tag, das macht schon was mit den Menschen.
Das denke ich auch. Und du hast aber jetzt zum Schluss, mache ich in jeder Episode, das kleine Projekt heißt ja mir, Menschen im Rechtsstaat, von mir zu dir aufs Ohr. Und jetzt darfst du allen Lauscherinnen und Lauschern noch eine Botschaft mitgeben. Ich habe eine grobe Ahnung, welches Thema du dir vielleicht aussuchen könntest. Heute ist ja der 23. Februar, aber ich weiß es nicht. Überrasch mich.
Ja gut, dann überrasche ich dich und sage, geht wählen. Das ist natürlich keine Überraschung, aber geht vor allen Dingen unter der Prämisse wählen, ne, was ich gerade schon sagte, dass Recht eben geronnene Politik ist und dass wir jetzt gerade mit dieser Wahl wirklich Weichen stellen können. Es geht bei dieser Wahl in meinen Augen nicht um Privilegien, die wir da jetzt wählen oder abwählen, sondern es geht tatsächlich um Grundrechte, die da gerade zur Diskussion stehen. Und es gibt gewisse Parteien, die diese Grundrechte einschränken oder vielleicht sogar abschaffen wollen und andere, die sie verteidigen. Und vor dem Hintergrund würde ich mir wünschen, dass ihr die wählt, die sie verteidigen.
Dem kann ich mich absolut anschließen und würde es vielleicht sogar noch ergänzen. Wenn ihr jetzt gerade vielleicht beim Frühstück sitzt und eigentlich beschlossen habt, ich habe aus dem Fenster geguckt, das Wetter ist mies. Ich weiß nicht, wie das Wetter jetzt gerade ist. Wir nehmen es natürlich jetzt nicht während eures Frühstücks auf. Aber egal, was ihr euch für heute vorgenommen habt, wenn es nicht ist, wählen zu gehen, dann denkt bitte nochmal drüber nach. Es dürfen keine Stimmen verschenkt werden. Es ist ein Wahlrecht. Ihr habt hier in diesem Format Gäste gehört, die berichtet haben, wie es ist, wenn man nicht frei wählen darf. Und ich glaube, unzufrieden zu sein, ist kein hinreichender Grund, um nicht zur Wahl zu gehen. Kneifen es nicht. Und ihr habt jetzt auch noch die Zeit. Der Tag ist noch lang. Wenn ihr absolut nicht wisst, dann schmeißt nochmal den Wahlomat an. Gewichtet die Themen, die euch besonders am Herzen liegen. Und ich garantiere euch, irgendeine Partei wird relativ weit oben liegen prozentual, vielleicht auch 2 oder 3. Bei mir lagen mehrere nicht ganz gleich auf, aber mit sehr annehmbaren Werten. Macht das, gebt euch einen Ruck, macht einen Spaziergang, geht wählen und wählt, da schließe ich mich an, bitte eine demokratische Partei, das wäre fein.
Eben, und seht vor allem diese Wahl nicht als Zeugnisvergabe. Ihr macht das nicht für die letzten 3 Jahre, sondern für die nächsten 10 Jahre. Und ihr seid auch übrigens in einer sehr großen Menge an Menschen, die immer noch nicht wissen, was sie wählen. Ich habe jetzt mir sagen lassen, 15 Millionen wissen unmittelbar vor der Wahl nicht, was sie wählen. Die entscheiden das teilweise auf dem Weg zum Wahllokal oder in der Wahlkabine. Also wie gesagt, ihr seid da in einer absoluten, also nicht in einer kleinen Gruppe, sondern in einer sehr breiten Masse. Und es wäre doch schön, wenn wir diese Masse bewegen würden in die Wahlkabine.
Das die Botschaft von Marc und mir zum heutigen Wahlsonntag. Und jetzt zieht euch an und geht los. Danke, Marc.
Danke ebenfalls.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.